Tagesordnungspunkt 22 sowie den Zusatzpunkt 11. Hier geht es erstens um die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts und zweitens um die Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Selbstbestimmte Vorsorge in Gesundheitsangelegenheiten stärken. 30 Minuten ist für die Aussprache beschlossen. Und wir können anfangen, wenn Sie sich entschlossen haben, hier zu bleiben oder rauszugehen, und das zügig. So, ich eröffne die Aussprache und das Wort hat die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Hartl-Kehl. Liebe Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vormundschaft und Betreuung sind sensible Themen, denn hier geht es um Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Es geht um Kinder, deren Eltern nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen. Und es geht um Erwachsene, die infolge von Krankheit oder Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht oder nur begrenzt selbst regeln können. Viele Regelungen im Vormundschafts- und Betreuungsrecht sind nicht mehr zeitgemäß. Eine umfassende Reform ist nötig. Dieses Vorhaben gehen wir nun an. Einige wichtige Neuerungen will ich Ihnen hier nennen. Zunächst zur Vormundschaft. Viele Regelungen im Recht der Vormundschaft stammen noch aus dem Jahr 1896, dem Jahr der Verabschiedung des bürgerlichen Gesetzbuches. Die Vorschriften atmen den Geist des Kaiserreichs und nicht den Geist unserer sozialen und freiheitlichen Verfassung. Das ändern wir jetzt. Wir rücken das Kind ins Zentrum des Vormundschaftsrechts. Und wir stellen noch deutlicher heraus als bisher, der Vormund hat nicht nur die Verantwortung, sich um das Vermögen des Kindes zu kümmern, sie oder er trägt auch die Verantwortung für die Erziehung und das persönliche Wohl des Kindes. Kinderrechte müssen im Mittelpunkt stehen. Deswegen setze ich mich auch für eine Ergänzung des Grundgesetzes ein. Und deswegen stellen wir die Kinderrechte ins Zentrum des Vormundschaftsrechts. Darüber hinaus stärken wir die Rechte der Pflegeeltern, bei denen die betroffenen Kinder oft aufwachsen. Damit stärken wir die Beziehung zwischen Pflegeeltern und Kindern. Pflegekinder sollen sich in ihren Familien geschützt und geborgen fühlen. Unser Gesetz trägt dazu bei. Und im Betreuungsrecht, auch hier rücken wir die Betroffenen noch stärker ins Zentrum. Die Behindertenrechtskonvention der UN und unser Grundgesetz lassen keinen Zweifel. Der wichtigste Orientierungspunkt des Betreuungsrechts muss das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen sein. Nicht überall in unserem Betreuungsrecht kommt das glasklar zum Ausdruck. Aus manchen Formulierungen spricht noch ein falscher Paternalismus. Wir schreiben jetzt fest, die Wünsche der Betreuten haben im Regelfall Vorrang. Außerdem stellen wir sicher, eine Betreuerin oder ein Betreuer wird nur dann bestellt, wenn dies zum Schutz der betroffenen Menschen wirklich erforderlich ist. Darüber hinaus stärken wir eine tragende Säule unseres Betreuungssystems, die Betreuungsvereine. Und wir legen fest, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen Betreuerinnen und Betreuer mitbringen müssen. Und noch eine wichtige Neuerung birgt unser Gesetzesentwurf. Eine Neuerung jenseits des Vormundschafts- und Betreuungsrechts. Wir führen ein zeitlich begrenztes Notvertretungsrecht für Ehegatten ein. Wenn ein Ehegatte bewusstlos ist oder krank und deshalb seine Angelegenheiten rechtlich nicht wahrnehmen kann, dann kann ihn der andere in der Angelegenheiten der Gesundheitssorge künftig vorübergehend vertreten. Damit ermöglichen wir es Ehegatten, in gesundheitlichen Notfällen schnell und flexibel füreinander einzustehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben unsere Reform sehr gründlich vorbereitet, durch umfangreiche Forschungsvorhaben und durch eine breite Diskussion. Wir schaffen damit ein Vormundschafts- und Betreuungsrecht, das die Betroffenen in den Mittelpunkt stellt und ehrenamtliche und berufliche Helferinnen und Helfer bestmöglich unterstützt. Eine solche Reform haben wir uns seit etlichen Jahren vorgenommen. Ich bin froh, dass wir einen überzeugenden Entwurf jetzt beraten können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Der nächste Redner kommt dann, wenn hier gereinigt ist. Wunderbar. Der Abgeordnete Thomas Seitz, AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden heute über ein wirklich ambitioniertes Projekt, nämlich eine grundlegende Reform des Vormundschaftsrechts und vielfältige Änderungen im Betreuungsrecht. Während 2017 die Zahl der Vormundschaften bei über 60.000 lag, geht es bei den Betreuungsverfahren um eine ganz andere Dimension. Seit 1995 hat sich die Zahl der Betreuungsverfahren mehr als verdoppelt, auf im Jahr 2012 über 1,3 Millionen. Seitdem gehen die Zahlen leicht zurück, bewegen sich aber unverändert auf hohem Niveau. Wenn wir zu den Betreuten noch ihre Angehörigen hinzurechnen, reden wir über ein Thema, das Millionen von Menschen in Deutschland betrifft. Angesichts einer Drucksache mit fast 550 Seiten halte ich eine Debatte von 30 Minuten Dauer für eine derart intensive und unmittelbar in die Lebensführung der Betroffenen eingreifenden Rechtsmaterie deshalb für ausgesprochen unwürdig. Im Hinblick auf das Vormundschaftsrecht ist eine Reform nachdrücklich zu begrüßen. Es ist höchste Zeit, dass das Mündel vom Objekt zum Subjekt des Verfahrens aufsteigt und das noch aus der Kaiserzeit stammende Rechtsgebiet mit seinem Fokus auf der Vermögenssorge anstatt der Personensorge modernisiert wird. Ein kritischer Aspekt ist hier für mich die in § 1781 Absatz 3 des Entwurfs vorgeschriebene Ablösung des vorläufigen Vormunds nach längstens 3 Monaten. Wie die Vertreter der Jugendämter sehe ich den Abbruch der Bindung zwischen Mündel und vorläufigem Vormund kritisch. Ob die Vorteile wirklich überwiegen, wie es in der Begründung hierzu heißt, darf bezweifelt werden. Beim Betreuungsrecht führen Sie eine Vielzahl von Motiven für die Reform an, gegen die allesamt nichts einzuwenden ist. Trennung vom Vormundschaftsrecht und damit auch eine eigenständige Regelung des Aufgabenkreises der Umgangsbestimmung. Stärkung des Erforderlichkeitsgrundsatzes, Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der Betroffenen und des Vorrangs ihrer Wünsche. Stärkung der Betreuungsvereine und Anbindung ehrenamtlicher Betreuer an diese. Auch die Neuerungen durch das Betreuungsorganisationsgesetz, welches das Betreuungsbehördengesetz ersetzt, sind sinnvoll. Die Frage ist jedoch, inwieweit die Gesetzesfassung geeignet ist, diesen Zielen im Einzelnen gerecht zu werden. Vor allem ist die Frage der Zielerreichung eine Frage des Geldes. Das Inkrafttreten des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes am 1. Juli 2005 und die hierdurch ausgelösten massiven Änderungen in der Art und Weise, wie berufliche Betreuungen geführt werden, habe ich als Vormundschaftsrichter unmittelbar verfolgt. Mit der Einführung einer Pauschalvergütung sollten die Kosten der beruflich geführten Betreuungen, die bei mittellosen Betreuten die Staatskasse trägt, reduziert werden. Weg von der Sozialbetreuung hin zur reinen Rechtsbetreuung entsprechender Rechtslage. Nach den Ausführungen in der Gesetzesbegründung wird jetzt jedenfalls faktisch eine Wende hin auch wieder zu einer sozialen Betreuung angestrebt. Ob dies jetzt von Betreuern geleistet wird oder von sozialen Diensten, ist egal. Es wird teuer. Und die Frage ist nur, welcher Kostenträger und welches Budget müssen dafür bluten. Auch die weiteren Änderungen sind kostenintensiv. Sowohl bei den Betreuungsbehörden wie auch den Amtsgerichten ist die Reform mit erheblichem Aufwand verbunden, der gerade bei den Rechtspflegern auch neuerlichen Personalaufwuchs erfordert. Dazu kommt die gewünschte Aufwertung der Betreuungsvereine, die es gar nicht bräuchte, wenn die Betreuungsvereine, die bereits jetzt hervorragende Arbeit bei der Unterstützung und in der Formation ehrenamtlicher Betreuer leisten, nur besser finanziert wären. Es wundert deshalb nicht, dass die Stellungnahme des Bundesrates mit einer massiven Kritik an der Schätzung des Erfüllungsaufwandes beginnt und den Bund auffordert, sich an den Kosten der Reform zu beteiligen. Die Einführung des Vertretungsrechts von Ehegatten im neuen Paragraphen 1358 BGB wird von uns ausdrücklich begrüßt. Man kann das auf 3 Monate beschränkte Notvertretungsrecht durchaus kritisch sehen, und natürlich kann es missbraucht werden. Aber im Grunde schafft es nur eine Rechtslage, die ein großer Teil der verheirateten Menschen in Deutschland nicht nur irrtümlicherweise bereits jetzt für geltendes Recht, sondern vor allem auch für richtig hält. Für richtig, weil dies dem Wesensgehalt der Ehe als Schicksalsgemeinschaft entspricht. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist der Kollege Paul Lehrrieder, CDU-CSU-Fraktion.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wurde bereits ausgeführt, der vorliegende Gesetzentwurf, also die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, ist ein sehr großes, ein ehrgeiziges und gleichsam eines der wichtigsten Reformprojekte der gesamten Legislaturperiode. Wer mich kennt, weiß, dass ich mit Superlativen sehr vorsichtig bin, aber in dem Fall ist es berechtigt. Das Vormundschaftsrecht ist zwar im Laufe der Jahre immer wieder novelliert worden, stammt aber in weiten Teilen noch aus der Entstehungszeit des bürgerlichen Gesetzbuches. In diesem Kontext waren die gesellschaftlichen Verhältnisse des Jahres 1900 maßgeblich und Frau Staatssekretärin Hagel-Kehl, meines Wissens nicht 1896, sondern am 01.01.1900 ist das BGB in Kraft getreten und da ist natürlich die kodifizierte Form des häuslichen Betreuungsrechts festgeschrieben worden. Im Fokus standen damals Waisen und nicht eheliche Kinder. Heute müssen wir uns auf Kinder und Jugendliche fokussieren, deren Eltern die elterliche Sorge ganz oder teilweise wegen Kindeswohlgefährdung entzogen wurde. Wir wollen daher mit unserer Reform einen stabilen Grundstein für die positive Entwicklung dieser Kinder legen. Dabei muss ein gut austariertes, klares Verhältnis zwischen Kind, Vormund und Pflegeperson das Ziel sein. In der Folge muss daher beachtet werden, was für diese Kinder bzw. das sogenannte Mündel das Wichtigste ist. Sie leben häufig über Jahre in Pflegefamilien und machen dort einen wichtigen Sozialisations- und Entwicklungsschritt. Alle Beteiligten haben ein Recht auf klare, auf stabile Verhältnisse. Die Anforderungen an den Vormund oder die Pflegeperson in rechtlicher, verwaltungstechnischer oder pädagogischer Hinsicht sind äußerst vielseitig und bedürfen klarer Regelungen. Ich möchte die Redezeit auch dazu benutzen, um den Pflegefamilien, die sich dazu entschlossen haben, ein Kind aus einer Notsituation heraus aufzunehmen und es Teil ihrer Familie. Sebastian, ist es so langweilig? Ja, Mensch. Ne? Und es Teil Ihrer Familie werden zu lassen, meine große Anerkennung und meinen Respekt auszudrücken. Haben Sie vielen Dank. Danke für Ihre Liebe, für Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre Zeit und Ihre Geduld. Gerade in diesem Punkt bin ich auch auf die Sachverständigenanhörung gespannt. Hier müssen wir unter anderem prüfen, inwieweit die Vorschläge zur Stärkung der rechtlichen Position der Pflegeperson zielführend sein kann. Das zweite große Vorhaben in diesem Gesetzentwurf kommt dem Betreuungsrecht zu. Die rechtliche Betreuung ist dann nötig, wenn ein Mensch eine bestimmte Situation nicht oder nicht mehr alleine handeln kann. Die Gründe können vielschichtig und komplex sein und sind in der Regel mit gravierenden Einschränkungen verbunden. Ein hohes Lebensalter, eine Krankheit oder eine Behinderung. Betroffene mit eingeschränkter Selbstbestimmtheit und Autonomie sind in einer schwierigen Lage und wissen oft nicht, was auf sie zukommen wird. Was passiert mit mir, wenn ich nicht mehr die alleinige Kontrolle über mich und meine Geschäfte habe? Was ist, wenn ich maßgeblich auf die Hilfe anderer angewiesen bin? Wird jemand meine Schwäche und meine Hilfsbedürftigkeit ausnutzen? Und das Ganze geschieht unter dem Lichte des Artikels 1.1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Mensch, der ein Stück weit Unterstützung braucht, für den entschieden werden muss, der aber trotzdem mit größtmöglicher Selbstbestimmtheit versuchen sollte, in diesem Vorgang eben gehört zu werden und berücksichtigt zu werden. Dieses Spannungsverhältnis zwischen dem vermeintlichen Interesse des Betreuten und der Selbstverwirklichung auch des Betreuten, der seine Menschenwürde in keinem Zeitpunkt seines Lebens eben reduziert oder verliert, ist das Spannende an diesem Betreuungsrecht. Die Betroffenen stellen sich diese und ähnliche Fragen. Deswegen müssen wir und wollen wir diese Reform vorantreiben und beschließen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir müssen uns ebenfalls fragen, wie ist die Situation der Betroffenen, Angehörigen, wie dem Ehepartner oder wie bei beruflichen oder ehrenamtlichen Betreuern. Die letzte große Reform im Betreuungsrecht fand Anfang der 90er Jahre statt. und wird nun unter Bezugnahme auf die Ergebnisse zweier im Auftrag des Ministeriums durchgeführten Forschungsvorhaben vorgenommen. Ausdrücklich loben und besonders hervorheben darf ich an dieser Stelle, dass eine sehr große Anzahl an Experten den bisherigen Prozess begleitet hat. Es fand ein mehrjähriger Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis statt, was auf positive Resonanz stößt. Das wurde mir von unterschiedlichen Interessensvertretern in zahlreichen Gesprächen versichert. Zentrales Ziel der Reform ist die Stärkung der Selbstbestimmung der betroffenen Menschen. Ich habe auf den Artikel 1.1 Grundgesetz ausdrücklich hingewiesen, im Vorfeld und während der rechtlichen Betreuung, gemäß Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention. Es wird sichergestellt, dass die rechtliche Betreuung in erster Linie eine Unterstützung des Betreuten bei der Besorgung seiner Angelegenheit durch eigenes, soweit möglich selbstbestimmtes Verhalten, Handeln gewährleistet wird. Ich bitte Sie, die Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition, aber auch der Opposition, konstruktiv an diesem sehr, sehr wichtigen Gesetzesvorhaben mitzuwirken. Dieses Gesetz eignet sich nicht für parteipolitisches Geplänkel, sondern es wäre gut, wenn wir bei diesem Gesetz möglichst zusammen für die Schwächeren in unserer Gesellschaft die richtigen Entscheidungen auf den Weg bringen können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Lehrreder. Sehr gut, eine Minute eingespart, also wir sind sehr dankbar. Also alle, für alle ein Vorbild. Die Kollegin Katrin Helling-Plahr von der FDP hat das Wort. Jetzt ist hier Ruhe, jetzt hat die Kollegin das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Ziel, das die Bundesregierung mit dem Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts verfolgen will, die Autonomie der Menschen, die Unterstützung benötigen, zu stärken, ist ja richtig. Aber, liebe Bundesregierung, jetzt mal Hand aufs Herz. Das mit der Selbstbestimmung können Sie nicht so richtig, oder? Mit der Einführung eines Ehegattennotvertretungsrechts schwächen Sie das Selbstbestimmungsrecht der Ehepartner massiv. Ehegatten sollen in Notsituationen automatisch in Gesundheitsbelangen füreinander entscheiden können, sofern sie nicht zuvor widersprochen haben. Sogar Entscheidungen für freiheitsentziehende Maßnahmen sollen die Ehegatten treffen dürfen. Eine Widerspruchslösung also. Bei der Organspende hat sich dieses Haus gegen eine Widerspruchslösung entschieden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, völlig unabhängig davon, wie Sie zu der Entscheidung gestanden haben, vergegenwärtigen Sie sich bitte auch mal den jeweils verfolgten Zweck. Die Widerspruchslösung bei der Organspende sollte Menschenleben retten. Mit dem Ehegattennotvertretungsrecht wollen Sie Gerichte entlasten. Es mag sein, dass einige Menschen fälschlicherweise sowieso schon davon ausgehen, dass es ein Vertretungsrecht zwischen Ehegatten bereits gibt. Aber das kann doch kein Argument sein. Drehen Sie das doch mal um. Viele Leute werden dann auch nicht um das Notvertretungsrecht wissen, wenn wir es schaffen, und können folglich auch gar nicht widersprechen. Das ist doch fatal. Wir haben mit den Vorsorgeverfügungen bereits ein bestehendes Instrumentarium, das selbstbestimmte Vorsorge für Notsituationen ermöglicht und immer mehr Zuspruch in der Bevölkerung erfährt. Immer mehr Leute verfassen Vorsorgevollmachten und registrieren sie anschließend im Vorsorgeregister. Und sie bevollmächtigen oft übrigens gerade nicht den Ehegatten, zum Beispiel, weil sie diesen nicht belasten möchten oder andere Personen, die Kinder zum Beispiel, für geeigneter halten. Lassen Sie uns breit angelegt Aufklärung betreiben über die bestehenden Möglichkeiten, etwa parallel zur Aufklärung über Organspenden. Und wir können den Instrumentenkasten ja gerne um ein Ehegattennotvertretungsrecht erweitern, aber dann muss es bitte statt als Opt-out, als Opt-in-Lösung gestaltet werden, für die man sich proaktiv und selbstbestimmt entscheiden kann. Das könnte man dann zum Beispiel mit einem einfachen digitalen Häkchen im Vorsorgeregister lösen. Dann entfällt auch die Missbrauchsgefahr, dass bestehende Widerspruchswünsche unterdrückt werden, wie Experten ja sehen. Man denke etwa an Fälle, in denen Gewalt innerhalb der Ehe eine Rolle spielt. Mit unserem Antrag erklären wir Ihnen auch noch mal schriftlich, wie das mit dem Selbstbestimmungsrecht so geht. In diesem Sinne freue ich mich auf die Beratung im Ausschuss.
Als nächstes hat das Wort der Abgeordnete Sören Pellmann, Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei über 500 Seiten Gesetzentwurf sind einige für die Betroffenen wichtigen Details offenbar verloren gegangen. Menschen, die vom Vormundschafts- und Betreuungsrecht betroffen sind, erwarten weiterhin, dass ihr Wille und ihr Wunsch eine zentrale Rolle spielen. Betreuer sollen die Betroffenen insbesondere dabei unterstützen, selbstständig Entscheidungen treffen zu können. Was sagt zum Beispiel die Lebenshilfe dazu? Deren Rat der behinderten Menschen meint, ich zitiere, durch die Unterstützung kann jeder stärker darin werden, selbst Entscheidungen zu treffen. Wie soll das jedoch funktionieren, wenn Berufsbetreuer viel zu viele Menschen betreuen und keine Zeit dafür haben? Die Linke fordert daher erstens einen niedrigeren Betreuungsschlüssel und deutlich bessere Bezahlung. Das führt dann dazu, dass weniger Fälle bearbeitet werden und so eine gute, sehr gute Betreuung möglich ist. Wir wollen eine Fachstelle, welche die Expertise bündelt und diese Wege zur Entscheidungsfindung in der Praxis weiterentwickelt. Auch müssen Methoden zur unterstützten Entscheidungsfindung weiterentwickelt werden. Die Linke sagt klar, es wäre besser, wenn es gar nicht erst zur Betreuung kommt. Betreuungsvermeidende Hilfen sind in § 8 Betreuungsorganisationsgesetz Absatz 2 als sogenannte erweiterte Unterstützung angedacht, jedoch leider nur als Kannbestimmung. Es besteht eben kein Rechtsanspruch auf erweiterte Unterstützung. Verstärkt wird das dadurch, dass eine Länderöffnungsklausel besteht. Das heißt, demnach entscheiden die Länder selbst, ob sie dies überhaupt umsetzen. Es ist also nur eine Symbolgesetzgebung. Die gerichtlich angeordnete Betreuung darf nur die Ultima Ratio sein, da dies einen grundrechtsrelevanten Eingriff darstellt. Welche weiteren Schwachstellen beinhaltet dieser vorliegende Gesetzentwurf? Erstens Barrierefreiheit. Das Gesetz sieht adressatengerechte Ansprache vor, jedoch keine Pflicht zur barrierefreien Kommunikation. So kann Selbstbestimmung nicht verwirklicht werden. Barrierefreie Kommunikation muss verpflichtend enthalten sein. Zweitens. Zwangssterilisationen sind weiterhin vorgesehen. Die UN-Behindertenrechtskommission verbietet das explizit. Der UN-Fachausschuss hält diese Praxis im Übrigen für nicht statthaft und hat bereits 2017 geschrieben, ich zitiere, der Paragraph 1905 Bürgerliches Gesetzbuch muss aufgehoben werden. Die Sterilisierung ohne die vollständige und informierte Einwilligung der Betroffenen muss gesetzlich verboten werden. Sämtliche Ausnahmen sind abzuschaffen. Jetzt lesen wir dazu in der Begründung des Entwurfs des Ministeriums, ich zitiere, das zuständige Ministerium benötigt erst einmal hinreichende Tatsachenkenntnisse und will ein Forschungsvorhaben zum Thema ausschreiben. Was bitteschön hat die Bundesregierung die letzten 3 Jahre gemacht, um derartige Grundrechtseingriffe zu verhindern? Warum, liebe Bundesregierung, ignorieren Sie die Fachstelle und die damalige Behindertenbeauftragte? Weitere offene Fragen. Wie sieht es aus mit der Fortbildungspflicht für Beratung für Betreuer? Warum ist keine Regelung für Beratungs- und Beschwerdestellen enthalten? Betreuerbestellung findet weiterhin leider nur medizinisch und defizitorientiert statt. Es bedarf daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden Wochen und den Ausschussberatungen noch einiges an Arbeit und an Verbesserung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wollpult wieder schön nach unten fahren. Nächste Rednerin, die Kollegin Corinna Rüffer, Bündnis 90 Grün.
Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Demokratinnen und Demokraten, die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention vor 11 Jahren hat ganz vielen Menschen richtig Hoffnung gemacht, dass sie endlich ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und viele von ihnen beklagen, dass sich ständig andere über sie erheben und behaupten, zu wissen, was besser für sie ist. Und damit muss endlich Schluss sein. Der Genfer Fachausschuss, der über die Umsetzung der Menschenrechtskonvention in den Mitgliedstaaten wacht, fordert eindeutig, alle Formen der ersetzenden Entscheidung abzuschaffen. und ein System der unterstützenden Entscheidung an ihre Stelle treten zu lassen. Demnach werden in Deutschland Menschen durch ersetzende Entscheidungen von Gerichten gegen ihren Willen unter Betreuung gestellt und damit faktisch entrechtet, können aufgrund einer vermeintlichen psychischen Krankheit, geistigen oder seelischen Behinderung freiheitsentziehenden Maßnahmen unterworfen werden und dabei teilweise Praktiken unterworfen werden, die als Folter zu charakterisieren sind, so der Fachausschuss. Und man kann sagen, das ist nicht besonders diplomatisch formuliert, legt nicht nur einen Finger, sondern die ganze Hand in eine klaffende Wunde. Wir alle, glaube ich, sehen übereinstimmend, dass das Betreuungsrecht unbedingt reformiert werden muss. Und ich gebe gerne zu, dass der Anspruch, den die UN-Konvention formuliert, hoch ist. Das ist aber auch gut so. Es sind ein paar gute Ansätze in Ihrem Entwurf enthalten. Richtschnur für Betreuer und Richterinnen sollen künftig die Wünsche der betreuten Menschen sein, nicht mehr ein allgemeines und oft falsch verstandenes Wohl. Und dieses Wohl klingt gut, aber wie es in der Praxis realisiert wird, das ist die große Frage. Viele Menschen mit Behinderung sehen ihre Selbstbestimmung, ihr Recht auf Selbstbestimmung weiterhin in Gefahr, denn rechtliche Betreuerinnen sollen umfassende Vertretungsbefugnisse behalten, ohne Prüfung, ob eine stellvertretende Entscheidung in der konkreten Situation unbedingt notwendig ist. Darüber hinaus ist nicht sichergestellt, dass sich die betroffenen Personen gegen eine Betreuung zur Wehr setzen können und dass, obwohl die UN-BRK eindeutig vorgibt, dass jede Person das Recht hat, Unterstützung abzulehnen, das Unterstützungsverhältnis zu verändern oder zu beenden. Eine Betreuung gegen den Willen der betroffenen Person soll weiterhin möglich sein. Das entspricht nicht den menschenrechtlichen Vorgaben und ist scharf zu kritisieren. Und es gibt mindestens einen Elefanten im Raum. Das Forschungsvorhaben zur Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes ergab, dass ein wesentlicher Teil der rechtlichen Betreuung vermieden werden könnte. Betreuerinnen schätzen, dass sage und schreibe jede vierte, also 25% aller Betreuungen insgesamt zu vermeiden werden und nur deshalb angeordnet werden, weil die betroffenen Menschen keinen Zugang zu Leistungen von Sozialträgern haben, ja, Hartz IV, Eingliederungshilfe oder auch Sozialhilfe. Die finden keinen Zugang und deswegen wird die rechtliche Betreuung angeordnet. Das bedeutet, all diesen Menschen wird nur deshalb durch die Bestellung einer rechtlichen Betreuung in die Grundrechte eingegriffen, weil unsere Ämter es vielfach nicht auf die Kette bringen, sie anständig, umfassend, barrierefrei und rechtmäßig zu beraten. Das ist echt ein krasser Befund. Das Gesetz geht davon aus, dass derjenige, der seine eigenen Angelegenheiten regeln kann, wie wir hier wahrscheinlich alle im Raum, ja, das auch für andere tun kann. Wenn das nicht mehr gilt, sondern das zunehmend nur noch durch Profis gemacht werden soll, nur noch denen das zugetraut wird, letzter Satz, müssen wir die Axt an den Behörden-Dschungel legen, anstatt immer mehr Menschen zu entrechten. Vielen Dank.
Das Wort hat die Abgeordnete Mechthild Rabert, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Betroffenenvertreterinnen, liebe Kollegen und Kolleginnen! Ja, heute startet das parlamentarische Verfahren zu einem wirklich wichtigen Gesetz. Nicht nur in dieser Legislatur, sondern grundsätzlich für über 1,25 Millionen Betroffene. Und hinzu kommen die Angehörigen und auch noch die Freunde und die Freundinnen. Ich danke für einen wirklich guten Reformentwurf. Danke den Mitarbeiterinnen aus dem BMFSJ. Ich danke den engagierten betroffenen Vertreterinnen und vor allen Dingen Dirk Heidenblut, meinem Vorgänger als Berichterstatter. Unterstützt werden sollen Menschen in ihrer selbstbestimmten Handlungsfähigkeit. Und dafür ist dieser Gesetzentwurf wichtig in einer bunten und einer zunehmend alternden Gesellschaft. Denn wer sind diese zum Beispiel 2015 1,2 Millionen Menschen? Das sind an Demenz erkrankte Menschen. Das sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, die auch nur für eine gegebenenfalls für eine befristete Zeit rechtliche Unterstützung brauchen. Und es ist die bunte Gruppe von Menschen mit Behinderungen in all ihrer Vielfalt, die ihr Selbstbestimmungsrecht im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ausüben wollen. Fakt ist, Gutes kann immer noch besser werden, und das ist die Aufgabe von uns Parlamentarierinnen. Wir alle kennen das Strucksche Gesetz. Aus vielen Gesprächen mit Vertretern und Vertreterinnen in den vergangenen Wochen habe ich neben Lob aber auch noch viele Baustellen mitgenommen. Eine ist, dass zum Beispiel im Vorfeld einer gerichtlichen Entscheidung über eine Betreuung wir genauere Prüfungen brauchen, ob ein Mehr an Maßnahmen unterstützter Entscheidungsfindung nicht bereits ausreicht. Wir brauchen mehr Dokumentation, wir brauchen aber auch mehr gerichtliche Kontrolle. Zu den stellvertretend ausgeübten Vertretungsmandaten brauchen unabhängige Beratungs- und Beschwerdestellen. Der Wunsch der zu betreuenden Person ist Richtschnur für das Handeln der Betreuer und Betreuerinnen und beginnt bereits bei der Auswahl der Betreuerinnen. Zur tatsächlich selbstbestimmten Handlungsfähigkeit braucht es den Ausbau vieler Formen unterstützter Entscheidungsfindung und Kommunikation. Wir haben gehört, Ehrenamtliche sind verstärkt in die Betreuungsvereine einzubinden. Aber dazu gehören auch die Angehörigen Ehrenamtlichen. Auch diese sollen von den Qualitätsverbesserungen profitieren. Betreuungsvereine erhalten wichtige neue Aufgaben. Der Ausbau und die Finanzierung müssen sichergestellt sein. Wir brauchen neue Standards, und zwar klare, für die Aus- und die Weiterbildung der Betreuerinnen. Und nur ein Satz noch, also zum automatischen Ehegattennotvertretungsgesetz. Wir sollten hier über das Für und das Wider ausführlich reden. Ein letzter Satz.
Das war der Satz.
Achso. Ja. Okay. Selbstbestimmung für alle, Barrierefreiheit und Inklusion ist kein Sparmodell. Demokratie braucht Inklusion, und es ist so, dass gleicher Respekt, gleiche Anerkennung, gleiche Würde sich für alle zeigt an Solidarität und beim Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Danke.
Ja. So.
Das habe ich schon alleine. Dazu brauche ich Ihre Unterstützung
jetzt
nicht.
Der voraussichtlich letzte Redner des heutigen Tages, der Kollege Axel Müller, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht um diejenigen in unserer Gesellschaft, auch zu später Stunde ein wichtiges Thema deshalb, die aufgrund ihres minderjährigen Alters, ihrer Einschränkung infolge einer Behinderung oder ihrer Gebrechlichkeit nicht in allen Lebenslagen selbstbestimmt handeln können und daher unsere besondere Aufmerksamkeit auch zu dieser Stunde noch verdient haben. Und es geht darum, dass Gesetze die Lebenswirklichkeit abbilden und regeln sollen. Ändert sich diese, so sind die Gesetze anzupassen oder grundsätzlich zu reformieren. Und mit einer solchen grundsätzlichen Reform haben wir es hier beim Vormundschafts- und Betreuungsrecht zu tun. Entsprechend der gesellschaftlichen Realitäten sind das aus der Einführung des BGB stammende Vormundschaftsrecht, da wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, aber ebenso auch das seit 1990 nur mit wenigen Änderungen versehene Betreuungsrecht reformbedürftig. Und das kann man sagen, entstanden ist hier ein Gesetzeswerk endlich aus einem Guss. Und dabei kann heute niemand in diesem Hause, denke ich, von einem Schnellschuss sprechen, denn der Reformprozess zum Vormundschaftsrecht läuft seit 2012. Schon 2014 wurden Eckpunkte erarbeitet und die UN-Behindertenrechtskonvention gilt seit 2008 und seitdem wird eine Reform des Betreuungsrechts diskutiert. Es gab Forschungsvorhaben, zwei an der Zahl, und es gab vier Facharbeitsgruppen mit der Praxisbeteiligung. Der vorgelegte Gesetzentwurf kann sich, das bin ich schon der Auffassung, grundsätzlich sehen lassen. Er sieht für Vormundschaftsrecht und Betreuungsrecht an vielen Stellen tiefgreifende Neuregelungen vor. Für beide Themenbereiche will ich das in aller Kürze beispielhaft deutlich machen. Die Reform des Vormundschaftsrechts, das wurde mehrfach gesagt, ist deshalb schon notwendig, weil es aus der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert stammt. In einer Zeit, in der es beispielsweise keine staatliche Waisenrente gab, bestand das Schwergewicht der Personensorge zugunsten minderjähriger Kinder in der wirtschaftlichen Absicherung. So überrascht es nicht, dass von den aktuell noch geltenden 65 Paragraphen des Vormundschaftsrechts mehr als die Hälfte sich mit der Vermögenssorge befassen. In Zeiten des modernen Sozialstaates liegen die Bedürfnisse jedoch ganz anders. Insbesondere in der Pflegung, Erziehung und in der Entwicklung eines minderjährigen Kindes, also in der Personensorge. Schreckliche Fälle von Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch haben wir in den letzten Jahren erleben müssen. Und dass wir hier den Schwerpunkt nunmehr anders setzen als bisher, ist, denke ich, genau richtig und dringend notwendig. Und das tut dieses Gesetz. Der Kreis der möglichen Vormünder hat sich ebenfalls tiefgreifend verändert. Das haben Vorredner bereits gesagt. Nicht mehr die einzelne natürliche Person als Vormund steht im Mittelpunkt, sondern vielmehr der Amtsvormund. Und deshalb war es wichtig und richtig, dass die Gleichstellung des Amtsvormunds mit den anderen Vormündern in dem neuen Paragraphen 1774 BGB erfolgt ist. Und im Betreuungsrecht ist die bereits angesprochene Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention voranzutreiben. Diese verlangt für Menschen mit Einschränkungen eine stärkere Beteiligung des Betroffenen, wie wir es auch im Bundesteilhabegesetz seit dem 01.01.2020 vorgesehen haben. Vor einer Betreuungsanordnung sollen künftig beispielsweise die Wünsche und Bedürfnisse des zu Betreuenden besser erfragt werden. Eine Art Kennenlerngespräch soll es geben. Aber hier erlaube ich mir die kritische Anmerkung, dass wir das auch bei der Betreuervergütung nicht vergessen dürfen. Wir haben uns einem Evaluierungsprozess bis 31.12.2020 unterzogen und hier muss das unbedingt einfließen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die ebenfalls jetzt angestellten Reformbedingungen zum Qualifikations- und Qualifikationsanordnungen der Berufsbetreuer strenger werden sollen. Und eine standardisierte Ausbildung ist sicherlich angezeigt. Ich komme zum Schluss aber nicht ganz darum herum, etwas Wasser in den guten Wein zu gießen. Auf die Regelung der Ehegattenvertretung haben mehrere Redner und Rednerinnen hingewiesen. Allerdings muss man sich das mal ganz genau betrachten. Der § 1358, zu dessen Schaffung wir uns im Koalitionsvertrag ja geeinigt haben, der ein Notvertretungsrecht vorsieht, der erstreckt sich jetzt so weit, dass sogar freiheitsentziehende Maßnahmen durch einen Verweis auf den 1831 Absatz 4 möglich sind. Und das geht unter Berücksichtigung der obergerichtlichen Rechtsprechung und den erhöhten Anforderungen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen eindeutig zu weit. Eine Beschränkung auf den Kernbereich medizinischer Noteingriff ist angezeigt und ausreichend. Dann könnte man vielleicht sogar über eine Ausdehnung der jetzt geltenden dreimonatigen Notvertretungsregelung auf 6 Monate nachdenken. Das wäre deshalb sinnvoll, weil es gibt Rekonvaleszenzen, beispielsweise nach einem Schlaganfall, die es notwendig machen, etwas mehr Zeit ins Land ziehen zu lassen, um dann endgültig über eine Betreuerbestellung entscheiden zu können. Das gilt es, alles in den kommenden Beratungen mit zu berücksichtigen, zu erörtern. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche einen schönen Abend. Dankeschön.
Vielen Dank, Axel Müller. Schließe die Aussprache interfraktionell bei der Überweisung der Vorlagen auf Drucksachen 24445 und 24638 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie